D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. VG Wort und die Verlage. Was Journalisten beachten sollten.
Virtual Reality, was Medien zaubern können.
World Press Foto, der Wert von Fotos im digitalen Zeitalter.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Julian Reichelt, dem Vorsitzenden der Chefredaktionsgruppe von BILD. In einem Interview mit dem Tagesspiegel sagt er heute, dass er die BILD zum ehrlichsten Medium Deutschlands machen will. Zitat, das ehrlichste Medium zu sein, das sie irgendwie sein können, das ist der Anspruch der Branche und das macht die deutschen Medien so wahnsinnig gut im Internet. Vergleich. Ehrlichstes Medium, das ist kein Versprechen, das ist der Anspruch an mich. Wir versuchen, alle Aspekte mit eigenen Augen in allen Winkeln der Welt zu covern und mit eigenen Worten zu beschreiben. Wer das nicht sieht und liest, der sitzt noch sehr tief im Schützengraben.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich versuche mal rauszukommen aus meinem Schützengraben, obwohl das nicht so einfach ist. Denn wenn man das so hört, dann schießt einem doch sofort der Gedanke in den Kopf. Wie bitte ausgerechnet die BILD, das ehrlichste Medium, spinnt der Reichelt nun vollkommen. Man muss auch nur mal einen Abstecher machen ins BILD-Blog, dann ist doch alles klar, dass das irgendwie nicht passt. Genau so reflexhaft und irgendwie stereotyp lesen sich übrigens auch die User-Kommentare unter dem Interview mit Reichelt auf tagesspiegel.de. Aber was heißt eigentlich ehrlich? Das kann man sich ja auch mal fragen. Man könnte es ja auch mal mit glaubwürdig im Sinne von authentisch übersetzen. Insofern möchte ich doch echt mal eine Lanze für Julian Reichelt brechen. Es gibt doch wohl kaum ein Medium in Deutschland, das so unverstellt und authentisch ist wie die BILD. Darauf definitiv können ihre Leser vertrauen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Service-Magazin?
Das ist schon ungewöhnlich. Bitte verzichten Sie auf Ihre Vergütung.
Was, Herr Pähler?
Ja, nicht du. Also vielleicht doch. So lesen sich nämlich derzeit einige Briefe, die von Verlagen an Autoren verschickt werden. Und sehr viele Journalisten fragen sich deshalb in Deutschland gerade, gehe ich jetzt auf diese Forderung meines Verlages ein oder nicht? Allein in den letzten Tagen haben wir dazu auch viele Debatten im Netz gesehen.
Also es geht einmal ums Geld, ihr habt es schon vermutet, und um die VG Wort. Was war das nochmal? Die VG Wort ist eine Verwertungsgesellschaft für Wort. Also was die GEMA für Musik ist, mal vereinfacht ausgedrückt, ist die GEMA für Texte, gesprochen oder geschrieben. Der Bundesgerichtshof hatte letzten April geurteilt, dass die VG Wort Geld für Privatkopien oder auch andere erlaubte Nutzungen eingesammelt hat und damit rund 100 Millionen Euro an die Verlage überwiesen hat. Und das war nicht ganz so okay.
Ja, und die Journalisten, die können jetzt auf eine Nachvergütung hoffen. Die Verlage aber, die müssen zurückzahlen. Es gibt aber auch eben die Möglichkeit des Verzichts. Das klingt kompliziert, ist es auch. Und entsprechend unsicher sind sich viele Journalisten, wie sie damit umgehen. Licht ins Dunkel bringen wir jetzt aber zusammen mit Frank Überall, dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes. Guten Abend, Frank Überall.
Hallo, guten Abend.
Erklären Sie uns doch bitte mal, warum gibt es jetzt die Verzichtsbriefe für Journalisten?
Naja, wenn die Verlage, die das hier eigentlich zurückzahlen müssen, das nicht mehr zurückzahlen müssen, weil man freiwillig oder mehr oder weniger freiwillig verzichtet, dann bleibt das Geld natürlich in der Schatulle der Verlage. Würde ich, glaube ich, auch ausprobieren. Und insofern, ich selbst, es geht ja um Journalisten, die auch für Fachverlage, also hauptsächlich Bücher schreiben, ich selbst habe auch solche Briefe bekommen, aber ich habe sie fröhlich alle weggeworfen.
Das klingt jetzt aber insgesamt nach einem großen Chaos, was da jetzt gerade vonstatten geht, was auf einem Urteil basiert, was schon vor etlichen Monaten gefallen ist.
Ja, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie die Verlage damit umgehen. Also ich habe schon einige Bücher schreiben und veröffentlichen dürfen. Manche Verlage haben sich gar nicht gemeldet. Und bei anderen, da ist das schon so, dass sie als erstes Blatt ein Formular der VG Wort zuschicken. Also ich dachte erst, ach, da kommt wieder was Offizielles von der VG Wort. Ach, dieses Jahr noch nicht der Scheck, aber oder die Abrechnung, wo es dann bald Geld gibt. Aber das scheint irgendwie was Wichtiges zu sein. Und dann war so ganz klein noch mit dabei das Blättchen vom Verlag, dass man das doch bitte ausfüllen möchte. Und am liebsten sogar bei einem Verlag, ist mir das passiert, man soll das an den Verlag zurückschicken. Genau das will die VG Wort nicht. Das ist so beschlossen worden, dass eben an die VG Wort gemeldet wird, wenn man verzichtet auf eben entsprechend diese Zahlung, damit das eben anonymisiert bleibt, damit sich der Verlag sozusagen nicht die Leute einzeln rauspicken kann und sagen kann, hallo, wir wollen dein Geld. Das soll gerade nicht passieren.
Das heißt, komprimiert zusammengefasst, Sie haben Ihre Briefe weggeschmissen. Was halten Sie von den Briefen? Vermutlich nicht viel.
Jein. Es kommt ein bisschen auf den Verlag an. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Es kommt auf den Verlag an. Es gibt durchaus sehr kleine Fachverlage, die damit ein echtes Problem haben. Dann sollten die das aber auch so deutlich kommunizieren. Und in der Regel hat man gerade bei diesen kleineren Verlagen natürlich auch ein sehr enges Verhältnis zwischen Autorinnen und Autoren auf der einen Seite und dem Verlag auf der anderen Seite. Also ich meine, wir Autoren können ja auch kein Interesse daran haben. Wir als Journalistinnen und Journalisten können kein Interesse daran haben, dass der Laden, für den wir geschrieben haben, bei dem wir veröffentlicht haben, irgendwie pleite geht, weil er diese horrenden Rückzahlungen dann möglicherweise leisten muss. Also im Einzelfall kann das durchaus Sinn machen, in Rücksprache mit dem Verlag zu sagen, okay, ich verzichte, behaltet das Geld, damit es euch weitergibt. Aber das wird die absolute Ausnahme sein und da muss man offen und transparent drüber sprechen.
Wie verhält sich die VOG Wort in dieser Situation?
Ganz neutral. Die nehmen eben dann entsprechend diese Erklärungen zur Kenntnis und haben sich selbst verpflichtet, dass sie das Ganze eben auch anonymisiert machen. Das heißt, sie werden den Verlagen nicht sagen, wer als Einzelperson tatsächlich jetzt widersprochen hat oder wer nicht, beziehungsweise wer die freiwillige Erklärung abgegeben hat. Das wird man nicht nachprüfen können und das finde ich auch ein gutes Verfahren.
Haben Sie denn noch einen Tipp für uns andere Journalisten, wie wir jetzt mit solchen Briefen umgehen?
Ja, wie gesagt, gut prüfen, sich das genau anschauen. In aller Regel wird man sie wahrscheinlich eher wegwerfen können. Und vielleicht den Brief auch wirklich mal lesen. Das tun wir Journalistinnen und Journalisten ja eigentlich gerne. Und wenn da nachvollziehbar erklärt ist, dass es eine besondere Situation ist, dann vielleicht mal die zweite Tugend des Journalisten recherchieren.
Sagt Frank Überall, Vorsitzender des DJV. Wir haben gemeinsam ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was die VG Wort und die Rückzahlungsbriefe von einigen Verlagen, was es denn da so auf sich hat, beziehungsweise die Verzichtserklärung. Herzlichen Dank, Frank Überall.
Danke auch.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das hintergründige Medienmagazin.
Warum nicht das Visionäre?
Auch
ist
das.
Ist auch egal.
Wir sind auch beides. In Ordnung. Da freue ich mich doch sehr drüber, dass wir jetzt dieses Thema hier haben. Live-Video und Virtual Reality sind ja zwei sehr große Trends im digitalen Journalismus. Facebook ist ein großer Treiber in beiden Bereichen. Warum setzt aber Facebook auf 360-Grad-Videos oder auch lange Live-Übertragungen per Video? Weil es die Nutzer wirklich wollen oder weil das Netzwerk bessere Werbeerlöse sich verspricht? Das wollen wir heute erklären. Herr Päder, was bist du eigentlich für so ein Videotyp im Netz?
Also ich bin, glaube ich, nicht derjenige, der das will. 360-Grad-Videos mag ich nicht so, wenn ich mich da von hinten sehe. Ist nicht so mein Ding. Ich bin, glaube ich, so der klassische On-Demand-Gucker. Mhm. Er ist eher so ein bisschen oldschool. Tut mir leid.
So Clips und so?
Ja.
Oder die, wo man den Ton nicht anmachen muss?
Nee, Ton ist schon ganz gut.
Okay. Und Virtual Reality, hast du die auch schon ausprobiert?
Noch nicht richtig, nee. Einmal, das ist aber echt schon, glaube ich, wieder anderthalb Jahre her. Das, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das Produkt hieß, aber das war mir noch zu wenig Reality, muss ich sagen.
Also das Buzzword, was man da sagen kann, Herr Peller, wenn du gefragt wirst, wie du Virtual Reality empfiehlst, das ist mir ein bisschen zu immersiv. Das wäre, glaube ich, noch ganz gut. aber vielleicht hast du die Gelegenheit, das heute auszuprobieren, weil wir wollen nämlich zusammen mit euch klären, ob das Ganze mehr als ein Hype ist oder können Medien am Ende sogar was ganz Tolles mit Virtual Reality machen. Und warum wird eigentlich das Smartphone für Reporter jetzt nochmal wichtiger? Das klären wir mit unseren beiden Gästen.
Und das sind die Videojournalisten Susanne Dickel und Martin Heller. Die haben das Startup Into VR gegründet und machen auch Medien in Sachen modernem Videojournalismus und eben Virtual Reality fit. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Wir haben euch gar nicht gesehen, weil wir erstmal unsere Virtual Reality Brillen hier alle auf hatten.
Wir auch.
In welcher Welt wart ihr gerade abgetaucht?
Ja, wir waren gerade diese Woche im Gefängnis, muss ich sagen. Wir haben auf der Berlinale gerade einen Inhalt präsentiert, das erste Mal in der Kurzversion Premiere. Da kann man ins Stasi-Gefängnis und zwar nicht nur als Besucher, sondern als Häftling und wird angeschrien von Stasi-Offizieren in Uniform mit Requisiten von damals, haben wir das hergestellt und jetzt gezeigt. Das haben wir gerade hergestellt zumindest. Und dementsprechend waren wir da auch ganz oft.
Susanne, wie war die Reaktion?
Das klingt jetzt tatsächlich so von wegen, dass man im Gefängnis sitzt und plötzlich angeschrien wird. Das klingt jetzt auch total brutal, ist es auch. Aber tatsächlich fanden die Leute, die es dann sich getraut haben aufzusetzen, wir haben sie dann ein bisschen überredet, die fanden es dann ganz großartig, weil es einfach einem die Situation von damals so viel näher bringt als alles andere. Und das ist eigentlich genau das, was ich so faszinierend finde an Virtual Reality. Also in dem Moment, wo man so eine Brille wirklich aufsetzt, versteht man dieses Medium überhaupt erst und was daran so großartig ist, weil man eben dann erst wirklich eintaucht in eine andere Welt. Also dieses immersive Erlebnis, um das Buzzword nochmal zu bringen.
Check. Aber wenn wir schon gerade über Buzzwords auch sprechen, also erstmal müssen wir erstmal sagen, im Radio über Virtual Reality sprechen. Warum haben wir uns so was Schweres heute Abend vorgenommen? Aber ich glaube, das kriegen wir gemeinsam schön hin. Bild und Radio passt doch dann irgendwie doch gut zusammen. Aber ich glaube, so eine Kuh, die da auch noch mit im, oder ein Elefant, der da mit im Raum, ich habe die Tiere verwechselt, im Raum steht, ist ja eigentlich bei der Virtual Reality die große Frage. Das Thema gibt es ja schon länger. Aber so richtig scheint sich das Thema noch nicht durchgesetzt zu haben. Woran liegt das?
Na, es nimmt jetzt nochmal Fahrt auf, weil die Smartphones halt eben so stark sind, dass sie als Bildschirme geeignet, als Trägermedium geeignet sind, während in den 90er Jahren man noch riesige Apparaturen brauchte. Und trotzdem wird es erst dann Fahrt aufnehmen, wenn die Menschen halt einen Mehrwert erkennen, solch eine Brille zu Hause im Wohnzimmer liegen zu haben oder wenn sie sie vielleicht in der Arbeitswelt sowieso aufsetzen, wenn wir uns verabschieden von den rechteckigen Bildschirmen und Tastaturen, die vor mir stehen, wenn ich mir mit einer dann vielleicht auch viel kleineren, eleganteren Brille die Bildschirme einfach im Raum hin und her schieben kann, je nachdem, ob ich gerade arbeiten oder Videos gucken möchte oder Computergames zocken möchte. Also das Thema startet dann durch, wenn es der Industrie und der Inhalteindustrie auch gelingt, das so spannend zu machen, dass Leute sagen, so ein Gerät muss ich zu Hause haben, wie man heutzutage ein Smartphone zu Hause hat, von dem man ja vor 10 Jahren auch nicht dachte, dass es zu mehr in der Lage ist als zum Telefonieren.
Und ich glaube, dass noch ein anderer Punkt ist, nicht nur, dass man das eben zu Hause hat, sondern auch, dass es einfacher wird zu produzieren. Also ich glaube, so in den 90er Jahren war das weitaus aufwendiger. Je nachdem kann man jetzt mit einer Samsung schon erste einfache Filme relativ preisgünstig produzieren. Natürlich gibt es auch teure Varianten, wie man das machen kann und alles Mögliche dazwischen. Aber dadurch, dass es eben einfacher und schneller geht und preisgünstiger zu produzieren, ist es für uns als Inhalteproduzenten, als Journalisten auch natürlich besser, da guten Content zu kreieren, den die Leute auch sehen wollen.
Wenn wir dabei mal bleiben, was genau ist eure Vision für Virtual Reality? Also, dass es rauskommt eben aus der Nische und ein Massenphänomen wird? Und wie sieht es dann aus?
Naja, man muss eben sehen, dass man nicht nur diese Erlebnisse schafft, von wo dann drüber steht als Überschrift, erleben Sie, seien Sie mit dabei, tauchen Sie ein in so, also diese Sachen, die eigentlich keine Geschichte haben, sondern man muss überlegen, dass man eben eine Geschichte erzählt, wie jetzt beispielsweise eben das Stasi-Gefängnis, diese Situation zu haben, wie es diesen Häftlingen damals gegangen ist, dass man eben die Möglichkeit hat, das natürlich irgendwo mitzuerleben, aber man hat dann einfach eine Geschichte dabei und man ist nicht nur plötzlich an einen schönen Ort oder an einen schrecklichen Ort transferiert.
Was sind so die Punkte, wo ihr sagt, okay, auch gerade wenn man vielleicht so ein bisschen journalistisch das ganze Thema denkt, wenn eine Redaktion sich überlegt, wollen wir jetzt was zum Beispiel mit 360-Grad-Videos machen oder mit großen Animationen, was sind die Punkte, wo ihr sagt, so okay, daran solltet ihr auf jeden Fall bei der Konzeption denken, weil das ist dann für uns Virtual Reality, die sich lohnt. Weil manchmal hat man ja dann doch den Eindruck, wenn man es nicht richtig macht, dass man jetzt nur Virtual Reality macht, um es zu machen und nicht, weil es was bringt.
Richtig, wie Susanne schon gesagt hat, man versteht es auch als Redaktion dann, wenn man eine gescheite Brille, und damit meine ich mehr als nur so ein Cardboard, in der Redaktion hat.
Meins aus Pappe reicht nicht.
Das ist Erlebnis ist ein anderes, wenn man eine etwas wertigere Brille hat. Und dann einfach selbst sich die eigenen Inhalte anschauen, vielleicht fremde Inhalte anschauen, vielleicht mal jemanden kommen lassen und sagen, was gibt's denn auf dem Markt, wie kann man das denn herstellen? Wichtig, auf der Brille anschauen. Es ist nicht einfach nur ein Video, wo man mit der Maus ein bisschen dran rumziehen kann oder mit den Fingern drauf rumwischen kann am Handy. Es ist ein neues Medium in dem Moment, wo man eine Brille aufsetzt. Und Inhalte sollten sich von Anfang an daran orientieren, so gut gemacht zu sein, dass sie auf der VR-Brille funktionieren, ein tolles Erlebnis ergeben und nicht dazu führen, dass den Leuten schlecht wird, weil es zum Beispiel wackelig mit wackeliger Kamera gemacht ist oder man einfach mit Dinge tut, die man mit der Kamera nicht tun sollte, nur weil man sie von der konventionellen Kamera kennt. Es ist ja einfach ein neues Medium, wo wir gerade hier bei der Geburt dabei sind und man versteht es erst dann, wenn man eintaucht.
Gibt es denn jetzt schon auch Beispiele, wo ihr sagt, das ist richtig guter VR-Journalismus, wo man wirklich gut mal eintauchen kann, jetzt schon? Gibt es da ein paar Beispiele?
Naja, man muss mal sagen, Um bei den Öffentlich-Rechtlichen zu bleiben, das, was Arte macht, ist schon ziemlich cool. Es gibt in den USA natürlich auch ein paar Unternehmen, die sehr, sehr viel Investorengeld haben. Within kann man sich angucken. Man kann sich auch mal die App von Jaunt runterladen. Ansonsten natürlich bei Into VR im Internet schauen. Wir haben auch so einiges gemacht mit Ringier in der Schweiz zum Beispiel. Sehr, sehr viel hergestellt für Blick VR. Das ist eine App der Schweizer Medienmarke Blick. Was wir sehen, ist, dass diese Inhalte funktionieren, wo die eben über einen Holy-Shit-Moment hinausgehen und trotzdem einen starken Ort haben. Christiane Wittenbecher, eine Kollegin von mir, war im Irak gerade, hat Peschmerga-Kämpfer gegen den IS begleitet im Kampf um Mosul. Und das ist schon was anderes, wenn man da in einem Raum steht, neben Peschmerga-Kämpfern, hinter gerade festgenommenen IS-Kämpfern und das Ganze mit einer VR-Brille miterlebt, als wäre man vor Ort. Man hat einen anderen Bezug zum Thema. Das Ganze wird, ja, Modewort immersiv, wird emotionaler, erfahrbar und damit kann Journalismus tiefer gehen, als wenn ich einen Fernseher habe, der 3 Meter entfernt steht.
Der drittgrößte Fan von Virtual Reality nach Susanne Dicke und Martin Heller ist Mark Zuckerberg. Warum? Vielleicht könnt ihr uns das erklären, warum er so stark an das Thema glaubt. Klären wir gleich hier bei Was mit Medien.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das virtuell auditive und live sende Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Ja, da, so ist es. Wir haben ja schon gerade über Virtual Reality gesprochen und Martin Heller und Susanne Dickel von Into VR sind weiter bei uns zu Gast. Das Thema wird ja gerade auch von Mark Zuckerberg extrem gepusht. Er scheint ein großer Fan von dem Thema zu sein. Er hat sich ja gleich nicht nur eine Brille, sondern gleich die ganze Firma dazu geholt mit der Oculus Rift. Was glaubt ihr, warum glaubt Mark Zuckerberg an dieses Thema?
Also ich war ja gerade vor einem Jahr im Silicon Valley, vor 5 Wochen, und das ganze Silicon Valley glaubt ganz anders an Virtual Reality, als Deutschland daran glaubt. Und dementsprechend will man einfach diesen Markt besetzen. Man glaubt, dass das Smartphone mit 10 Jahren jetzt so seine Lebensperiode überlebt hat und jetzt braucht es neue Geräte, es braucht neue Gründe, viele Daten durchs Internet zu jagen. Und da kommt Virtual Reality gerade recht. Und Mark Zuckerberg sagt eben, es ist auch für Facebook ein Evolutionsschritt. Zunächst haben die Leute Texte durch die Gegend geschickt, dann Fotos. Jetzt ist Video gerade an der Reihe auf dem Smartphone und auf Facebook. Und der nächste Schritt ist dann eben VR. Und die Begeisterung für Bewegtbild ist ja ganz klar. Damit kann man besser Geld verdienen als mit Displaywerbung, nämlich mit Bewegtbildwerbung. Es gibt ja viele, die sagen, Facebook will das nächste globale Fernsehen werden. Und das ist ja auch ein Riesenthema. Und dementsprechend denkt, ne, Mark Zuckerberg, kluger Junge, denkt halt schon ein paar Jahre voraus. Nicht nur immer das nächste Jahr wird 2017 das Jahr von VR. Ich kann euch sagen, nein, es wird es nicht, auch 2018 nicht. Aber vielleicht 2022 oder 2025.
Das ist interessant, ne? Dann können wir vielleicht jetzt aber auf eine Videoausprägung schauen, die in diesem Jahr ja auch mit eine wichtige Rolle spielt. Nämlich dann nicht nur Video, sondern Live-Video ist ja auch ein großes Thema bei Facebook. Warum ist Livestreaming derzeit so faszinierend?
Faszinierend so zum Machen oder zum Schauen?
Beides.
Also zum Machen ist es einfach großartig, weil wenn ich so überlege, ich habe erst vor kurzem bin ich mit der Deutschen Journalistenschule fertig geworden, 2013. Und von daher, wenn ich jetzt ins Fernsehen gegangen wäre, wären wahrscheinlich noch 10 bis 15 Jahre verstrichen, bevor man mich vielleicht mal vor eine Kamera gelassen hätte, möglicherweise. Und so kann ich halt einfach selber hingehen und meine Kamera, die ich in der Hosentasche habe, nämlich mein Smartphone nehmen und einfach loslegen und dann eben auch vor einem Live-Publikum sein. Und auf der anderen Seite eben auch die Leute mitnehmen als Journalistin, dann wiederum natürlich ihnen wichtige Geschichten zeigen. Also ob das jetzt irgendwie in der Flüchtlingskrise ist oder hier bei der Demo von dem March, Women's March on Washington hier in Berlin zum Beispiel.
Aber warum muss das live sein?
Also das Thema Live ist deswegen spannend, weil es ja nicht nur um Livestreaming geht, wie es vor 5 Jahren auch über Smartphones schon ging mit Apps wie Ustream zum Beispiel. Das Thema, was jetzt dazu kommt, ist ja seit Periscope oder Meerkat ursprünglich Social Live. Deswegen spreche ich auch mal von Social Live. Ich kann durch die Kommentare oder die durch Meinungsäußerungen der Zuschauer kann ich ganz direkt mit dem livestreamenden Reporter interagieren. Der Reporter sieht beim Filmen vor sich auf dem Bildschirm die Kommentare der Zuschauer. er sieht die Zuschauerzahl, er sieht Likes oder Herzchen fliegen und diese direkte Interaktion zwischen Zuschauer und Reporter. Es braucht nicht mal jemand, der Tweets vorliest in der Talkshow, der in der Mitte einmal eingeblendet wird. Ich habe das ganz direkt auf dem Bildschirm vor mir. Das finde ich unheimlich spannend, das macht Journalismus transparent, das macht aber auch die Wahrnehmung von Journalismus transparent für Reporter. Also ich bin ja hier der alte Sack im Studio, ich mache seit 20 Jahren Journalismus und ich habe noch nie so eine spannende Zeit erlebt wie jetzt und da tut das Livestreaming, das Social Livestreaming einiges dazu beitragen, weil ich noch nie so direkt Kontakt mit dem Zuschauer hatte und gespürt habe, was er eigentlich an meiner Leistung Journalismus haben will, was ihn interessiert, was er vielleicht auch nicht versteht, was ich sage, wo er nachfragen kann und ich kann es nochmal näher erläutern. Social Life, das ist das Thema.
Wie kann man denn aber so ein paar Ängste in so Redaktionen, also ich kann mir vorstellen, dass einige, die jetzt zuhören, die was mit Medien machen, noch vielleicht gar nicht so lange in den Redaktionen mit drin sind oder auch vielleicht gerade erst sich so etablieren, wenn die das dann vorschlagen, da stoßen die ja auf Vorbehalte. Habt ihr so ein bisschen, also zum Beispiel die Frage, ja, wie ist denn das, wenn das gar nicht so hochprofessionell ist, blamieren wir uns da nicht oder wer will denn das überhaupt sehen und was einem da jetzt sonst noch alles so in den Sinn kommen mag, habt ihr so ein bisschen Futter, wie man das entkräften kann, wenn man es mal ausprobieren möchte?
Aber man kann ja sagen, wenn es nicht hochprofessionell ist, dann wirkt es ja authentisch. Nee, aber im Ernst. Zum einen muss man da natürlich auch üben, also auch live zu gehen, sollte man schon mal irgendwo ausprobiert haben. Das heißt, man kann ja auch selber erstmal so für sich sagen, okay, ich hole mir mal ein paar Freunde her, die so einen Stream mit mir angucken und ich gehe irgendwo hin zu einer Demo meinetwegen und mache das einfach von meinem privaten Account und kann dann ein bisschen üben und kann dann vielleicht auch sagen, so okay, ich habe das schon mal ausprobiert und hier, das läuft ja ganz gut.
Ich empfehle auch immer zum Beispiel mal auf dem privaten Periscope-Account zu üben, bevor man auf den Marken-Account bei Facebook geht. Ich habe mal dem jetzigen Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf, in einem halbtägigen Workshop Periscope gezeigt. Er ist an dem, 3 Tage später, hat er den Dalai Lama in Wiesbaden getroffen und hat gedacht, na gut, er macht mal einen kleinen Livestream mit dem Dalai Lama. Der hatte dann 150.000 Abrufe am Ende. Das heißt, so ganz im stillen Kämmerlein war das doch nicht. Aber der hat danach auch am Anfang ein bisschen Bedenken gehabt, aber danach total Spaß gehabt. Und nachdem er sich beim 2., 3. und 4. Mal gemeldet hat, haben immer noch Leute gefragt, wo ist der Dalai Lama? Und das war ein riesig tolles Erlebnis. Und das heißt, ich glaube, Journalisten brauchen einfach diese positiven Erlebnisse am Anfang, um die Angst zu verlieren, um die Kamerascheu zu verlieren. Und dann heißt es nur einfach machen und keine Scheu. Und wie Susanne halb im Spaß, aber durchaus ernsthaft sagt, authentisch sein. Man muss ja nicht einen Fernsehnachrichtensprecher imitieren, wenn man vor einem Handy live spricht.
Ich glaube, das ist auch so der größte Fehler bei all diesen neuen Darstellungsformen, dass man versucht, andere Medien zu imitieren, oder?
Richtig.
Und wie ist das eigentlich dann, wenn man sich das anschaut, wann soll, auch oft gestellte Frage, wann Periscope, wann Facebook?
Also ich glaube, für viele Redaktionen ist natürlich Reichweite als erstes mal interessant als Facebook schon vorneweg. Also wenn es einem darum geht, dann sicherlich das. Aber im Prinzip sind beide wunderbar gut. Also Periscope ist, glaube ich, manchmal die Diskussion noch mal so ein bisschen tiefer, aber das kommt auch wirklich eher so ein bisschen auf die Situation drauf an.
Vielleicht, da Periscope mit Twitter verheiratet ist, ist es eher das Breaking News, das Live-Echtzeit-Medium und Facebook vielleicht ein bisschen entertainiger. Aber man muss sagen, in Deutschland ist Twitter einfach leider nicht so stark außerhalb unserer schönen Medienbubble. Ich habe in den USA in Cleveland bei Trumps Convention geperiscoped und über Twitter ganz viel gemacht und habe auch da riesige Reichweite in den USA gehabt. In Deutschland ist Facebook wesentlich stärker einfach.
Dann lass uns doch vielleicht nochmal kurz auch über ein damit verwandtes Thema, das Mobile Reporting, sprechen. Das Thema ist ja eigentlich auch schon ein paar Jahre alt. Ihr sagt aber, da wird gerade das nächste Level gezündet. Was genau meint ihr damit und woran macht ihr das fest?
Ich glaube, da wird das nächste Level gerade durch Live, wo wir gerade drüber sprechen, gezündet. In dem Moment, wo Facebook zum Beispiel eine Monetarisierungsoption anbietet für Medienhäuser, wir hoffen ja alle darauf, durch Midrolls, durch Unterbrecherwerbung, wo ich sagen kann, jetzt mal kurz in die Werbung und ich bin gleich zurück und ich verdiene ein bisschen mit als Journalist, als Medienhaus. In dem Moment wird das noch viel, viel mehr Fahrt aufnehmen und wie einfach kann ich heutzutage live gehen mit dem Smartphone? Für mich ist dann die Frage, wie ist die Verwertungskette? Also kann ich vielleicht die Zuschauer beim Erstellen des Rohmaterials schon live mitnehmen mit dem Smartphone und das hinterher über andere Kanäle zu abrufbaren Best-of-Videos weiterverarbeiten und habe so die ganze Wertschöpfungskette etwas breiter, obwohl ich immer noch nur einen Reporter vor Ort auf dem Dreh habe. Live, on demand, social, auf der Webseite und vielleicht noch ans Fernsehen verkaufen.
Wir haben noch so eine kleine Praxisecke hier bei uns eingerichtet. Da wollen wir euch gleich mit reinnehmen, dass wir uns gleich so ein paar Tipps von euch abholen lassen. Wir haben ja, holen schnell unsere Smartphones und dann macht ihr uns zu Virtual Reality Live Reporter in 5 Minuten. Müsste doch machbar sein, oder?
Ja, klar.
Okay, machen wir gleich hier bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das praktische Medienmagazin. Die Videojournalisten Susanne Dicke und Martin Heller sind weiter unsere Gäste. Und über die große Theorie von Virtual Reality und Livestreaming haben wir gerade schon gesprochen. Jetzt kommt die Praxis.
Ja, fangen wir an vielleicht mal mit dem Thema VR. Ja, wenn ich jetzt VR-Journalist werden will, also oder eine ganze Redaktion vielleicht sozusagen auf VR trimmen möchte, was brauche ich da eigentlich? Brauche ich da sofort ein Riesenteam? Brauche ich High-End-Technik? Was sind da so die Must-Haves, die ich zum Start haben sollte?
Also du weißt, dass High-End-Technik hieße zum Beispiel die Omnicam vom Fraunhofer-Institut, die 15.000 Euro am Tag Miete kostet?
Ja, okay, dann weniger High-End.
Verwenden wir auch nicht. Wir machen auch bezahlbares High-End.
Okay, also was bezahlbar wäre? Praktikabel.
Ja, also wir benutzen meistens so einen GoPro-Ball, also so ein, das ist so ein Mount, was im Prinzip aus einem 3D-Drucker kommt. Das kann man sich relativ einfach bestellen, im Internet danach suchen und dann eben 6 GoPros, die man bestimmt zu Hause rumliegen hat. Die kann man eben benutzen, dann braucht man noch eine Software dazu, die das stitcht, so nennt man das, wenn diese einzelnen Bilder von den 6 Kameras zusammengesetzt werden. Wenn es billiger sein soll, also das ist das, was wir benutzen, um eine gute Qualität zu bekommen. Wenn man aber erstmal wirklich nur irgendwie quasi ranschnuppern möchte, dann kann man tatsächlich auch erstmal sagen, okay, ich kaufe mir so eine Samsung Gear VR, Samsung Gear 360, Entschuldigung. Die ist, glaube ich, 400 Euro kostet die immer noch so um den Dreh und ist mit einem Samsung-Handy auch kompatibel. Und damit bekommt man auch schon gute Bilder. Also es gibt auch Redaktionen, die damit arbeiten. Beispielsweise Reuters, glaube ich.
Gibt es auch schon etwas günstiger als 400. Aber Apple-Freunde, aufgepasst. Final Cut und Apple und die Samsung Videodateien mögen sich gar nicht so sehr.
Okay, das heißt aber, ich habe die Technik und wie fange ich dann an?
Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass ich im Prinzip mit der Kamera den Kopf des Zuschauers in der Hand habe. Ich muss sehr sensibel damit umgehen. Ich kann den nicht so wild durch die Gegend tragen, links, rechts, hier, oben, unten, sondern ich stelle ihn auf ein leichtes Stativ, also ein Lichtstativ zum Beispiel, oben drauf schrauben, dass die Kamera ruhig steht. In der Regel ziehen wir Journalisten uns ja auch zurück, weil wir nicht im Bild rumstehen, wenn wir ein 360-Grad-Bild haben. Und dann gucken wir uns das Ganze natürlich auch als Anfänger wichtig erstmal angucken. Wie wirkt das Bild? Wie wirkt das Bild, wenn ich einen Meter nach links, einen Meter nach rechts stelle? Wie nah kann ich rangehen an Gegenstände, wie weit weg? Ganz wichtig ist für Videojournalisten wirklich das Thema Unlearning. Es gibt kein Framing, es gibt nicht den Ausschnitt. Ich kann den Zuschauer nicht führen. Ich muss dem Zuschauer selbst überlassen, wo er hinschaut.
Und vor allen Dingen, es gibt auch keine Close-Ups oder so. Also wenn man Schnitte setzen möchte, dann muss man wirklich den Ort wechseln. Man muss woanders hingehen, weil man eben nicht sagen kann, okay, dann schneide ich jetzt nochmal irgendwie ein Close-Up von den Augen dazwischen, was man ja bei Interviews gerne mal macht, wenn irgendwie sonst nichts anderes geht.
Oh ja, das stelle ich mir gerade vor, wenn ich da in so einer 360-Grad-Umgebung bin, auf einmal mich so große Augen umgeben. Das macht ja, das ist ja wie im Albtraum. Ja, aber gute Tipps, Dankeschön. Ich würde, glaube ich, auch nochmal so diesen strategischen Ansatz vielleicht auch nochmal auf das klassische Social-Video, also nochmal übertragen, weil ich weiß noch, Martin, du warst ja auch mit uns, da waren wir mit den Was mit Medientalenten bei den Tutzinger Radiotagen, da warst du auch dabei als Gast und hast ein bisschen was erzählt und da fand ich eine Sache mit dir total interessant, als du so ein bisschen angeregt hast, sich stärker auch überhaupt mal so die komplette Nutzung von Videos in sozialen Netzwerken dann anzuschauen? Also wenn man sich jetzt vielleicht auch mal vom Faktor Live löst. Was sind da so für dich die herausragenden Punkte, die man bei einer Konzeption vom Webvideo berücksichtigen sollte? Nicht nur was Dauer, sondern auch was für Art von Inhalte man überhaupt sich wünscht.
Na eben zum Beispiel bei Facebook begegne ich Videoinhalten, ohne damit zu rechnen, dass ich einen Videoinhalt habe. Beim Fernsehen weiß ich, jetzt kommt Fernsehen, läuft der Ton. Beim YouTube weiß ich vielleicht auch noch, dass ein Video kommt. Bei Facebook kommt Text, Foto, alle möglichen Inhalte. Das heißt, das Video läuft erstmal, zumindest bislang, Facebook will das ändern, läuft erstmal ohne Ton an. Das heißt, ich sitze vielleicht im Bus, im Wartezimmer und das Video begegnet mir ohne Ton. Auf dem Smartphone, auf einem kleinen Bildschirm, in dem Newsstream, den ich mal so eben schnell durchwische. Heißt für mich als Videomacher, ganz wichtig, starkes erstes Bild als Blickfang. Und wenn ich Informationen weitergeben will, schreiben. Text on screen. Also, oder ich habe auch den schönen Begriff readable gehört. Videos, die man lesen kann, anstatt Videos, wo man einen Sprecher hat, wo man zuhören muss. Weil wer hat schon einen Kopfhörer angeschlossen an seinem Smartphone, wenn er bei Facebook gerade zufällig auf ein Video trifft?
Deswegen finde ich es interessant, die Ankündigung aus dieser Woche, das dann tatsächlich, hast du gerade schon kurz angedeutet, bei Videos der Ton standardmäßig bald an sein soll. Ich glaube, das wird gerade auch viele überraschen.
Naja, wer will denn Video-Werbung kaufen, die nicht mit Ton konsumiert wird? Ich glaube, dass die Werbeindustrie da ganz massiver Treiber war. Und ich finde, die 4 Sekunden fadet langsam hoch, finde ich ja durchaus noch charmant. Man kann es auch ausschalten durch so einen, ne, macht das nicht mehr, Facebook-Schalter. Ist auch für uns Videomacher natürlich eigentlich interessant, weil wir natürlich auch gerne mit Audio ausliefern. Wir mögen das Audio ja eigentlich auch so gerne wie ihr im Radio.
Ja, das wäre für uns ein bisschen doof. Was mich mal vielleicht doch da auch noch mal interessieren würde, wie hat eigentlich diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt hier in der letzten halben Stunde besprochen haben, was hat das eigentlich für einen Rückfluss auf das Videoverhalten in klassischen Medien? Beobachtet ihr, dass vielleicht im Fernsehen auch auf einmal eine ganz andere Bildsprache akzeptiert wird oder auch gängig ist? Macht es insgesamt das Ganze vielfältiger? Habt ihr da Beobachtungen?
Na, ich kann nur sagen, es gibt viel mehr Video auf der Welt, seitdem es mehr Smartphones als Fernsehgeräte auf der Welt gibt. Es gibt viel mehr Videomaterial und die Akzeptanz von TV-Sendern steigt natürlich auch dazu, Handymaterial zu verwenden. Oftmals wissen TV-Anstalten ja gar nicht, dass Material zum Beispiel mit dem Smartphone gedreht worden ist, weil es heutzutage schon so gut ist. Nein, natürlich ist es so, dass die Sehgewohnheit, die Verweildauer wird kürzer. Es gibt immer mehr Reize, wenn ich einen Second Screen am Smartphone vor mir habe. Aber trotzdem, das Fernsehen ist nicht tot, keineswegs. Radio lebt ja auch noch ganz heiter. Es ist einfach ein neues Medium, eine neue Form, die für Journalisten und für Zuschauer interessant ist. Und wir sollten da nicht immer so denken, dass das ein Gegeneinander ist oder dass das eine das andere verändert. Ist einfach eine spannende Möglichkeit der Wissensvermittlung, der Informationsvermittlung oder einfach nur der Unterhaltung.
Nochmal ganz praktisch gefragt zum Schluss, wenn ich jetzt gleich nach der Sendung sage, hey, ich werde jetzt auch hier Smartphone-Reporter, welche App sollte ich mir eurer Meinung nach sofort aufs Handy laden?
Na, Facebook, um Facebook-Live-Videos zu machen zum Beispiel.
Okay,
nein, das ist so einfach. Das ist wirklich wichtig, dass du erstmal gar keine brauchst. Sonst heißt es schon wieder, nee, da muss ich mir erst eine App runterladen. Welche App war das doch gleich? Was haben die da im Radio gesagt? Die Standard-App am Smartphone ist oft gut genug, um wirklich Full-HD oder sogar 4K-Videos herzustellen, die im Fernsehen laufen können, die im Netz einen super Eindruck machen. Die Idee ist viel, viel wichtiger als die Technologie. Ganz normale Kamera-Apps gibt eher um so praktische Tipps, was mache ich eigentlich mit dem Handy? Ja? Ein einziger Hinweis vielleicht noch. Viele denken ja immer, Bewegtbild heißt, ich muss die Kamera bewegen. Nein, Bewegtbild heißt, das Bild bewegt sich. Haltet die Kamera still, lasst das Bild sich bewegen. Ich sage immer, Postkarten machen, Kamera ruhig halten, sauberen Hintergrund wählen, das Licht von der richtigen Seite kommen lassen und einfach auf Aufnahme drücken. Das sind so Hinweise, die wichtig sind für den Anfang. Und ansonsten, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, einfach loslegen und ausprobieren und machen. Der Inhalt ist ohnehin viel, viel wichtiger als die Technologie.
Boah, einfach machen. Das sagen wir mal, hören wir mal gerne hier in Was mit Medien, oder Herr Peller?
Auf jeden Fall.
Herzlichen Dank für euren Besuch, dass ihr so viele schöne Tipps uns gegeben habt. Wir schauen auch uns gerne mal eure Webseite an. intovr.com ist die Adresse.
De, muss ich korrigieren.
Okay, Entschuldigung.
intovr.de. Hat mich gleich nochmal die Möglichkeit, nochmal intovr.de zu sagen.
Susanne Dickel und Martin Heller zu Gast bei Was mit Medien. Ganze Medienprofis hier. Danke für euren Besuch.
Das war unser Fest.
Danke auch.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das künstlerisch wertvolle Medienmagazin. Auch diese Woche gibt es unsere Anti-Fake-News-Taskforce, Herr Pell, das ist mir ein Anliegen. Und da wollen wir auch auf die Macht von Fotos uns heute mal konzentrieren.
Ja, denn diese Woche, da sind die Sieger des World Press Photo Award 2017 gekürt worden. Und ja, gerade das ausgezeichnete Foto vom Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei ist viel diskutiert worden. Und darüber hat Daniel heute Nachmittag mit Peter Bialobczewski gesprochen. Er ist Fotograf und er ist Professor an der Hochschule für Künste Bremen. Und wir wollten von ihm wissen, was er denn von dem ausgezeichneten World Press Foto aus der Türkei hält.
Sehr interessant ist, weil die Fotos der letzten Jahre ja immer sowas sehr Cinematografisches hatten. Also sehr was irgendwie klassisch an dem Stil des guten Fotos im richtigen Augenblick abgedrückt mit einer großen Symbolik. Das ist ja etwas, was irgendwie die World Press Fotos so ein bisschen durchzieht. Und dieses wo dieser Mann da mit der erhobenen Waffe steht, also der Attentäter so in so einer stolzen Heldenhaltung und der Botschafter gekrümmt am Boden in diesem absurden Setting von dieser Kunstausstellung, das finde ich schon interessant. Und ich finde es eben auch interessant, weil die Symbolik eigentlich in dem Informationsgehalt des Fotos steckt. Also dass das Foto ja eigentlich der Schlüssel ist zu dem, was wir wissen über dieses Attentat und dass das ja auch so eine, ja, im Grunde so eine Versinnbildlichung ist dessen, was gerade in der Welt passiert. Also dass einfach der Populismus mittlerweile bereit ist zu töten und auf die absurdeste Art und Weise. Und insofern finde ich das ein sehr gelungenes Foto.
Wo Sie gerade vom Populismus sprechen, dass er bereit ist zu töten, zugehören ja derzeit auch der Trend von Fake News. Was glauben Sie, in welchem Spannungsfeld die Fotografie beim Thema Fake News steht?
Also da gibt es ja schon, also es tourte ja schon vor 20 Jahren die Ausstellung Bilder, die lügen durch Deutschland und also die Manipulation von Fotografien für einen bestimmten politischen Zweck, die hat es eigentlich schon immer gegeben. Und also auch Fotografie im Sinne von Propaganda, sei es für die schönsten Strände auf Mallorca oder auf dem Titelbild des Stern, also makellose Frauen. Also das heißt, da ist ja das, was Fake ist, ist eigentlich mannigfaltig, weil die Fotografie natürlich auch immer nur ein Bild ist. Und wir nehmen über das, wie wir wahrnehmen, nehmen wir das, was wir auf einem Bild nehmen, sehen, für wahr. Das hat einfach mit unserer Rezeptionspsychologie zu tun. Es ist gar nicht so sehr, dass wir können nicht anders, als das erstmal für wahr zu nehmen. Das heißt aber immer noch nicht, dass wir es glauben müssen.
Wenn man ja so ein bisschen zurückdenkt in den Vor-Photoshop-Zeiten, da galten ja Fotos viel eher als Abbilder der Wahrheit. Wie weit hat sich denn die Beweiskraft von Fotos durch die Digitalisierung verändert? Es gab ja durchaus Befürchtungen, aber haben die sich am Ende dann auch bewahrheitet?
Ja, im Prinzip schon, weil natürlich dieser Prozess, der klassische Prozess der Fotografie war einfach, dass das, was da war, hat eine physische Spur hinterlassen. Also das heißt, das sogenannte latente Bild auf dem Negativ oder Positiv hat sich auf dem Film eingebrannt und wurde durch die Einwirkung von Chemie dann sichtbar gemacht. Also es war eine klare Spur dessen, was da vor der Kamera war. Während der Prozess, den wir jetzt haben, da wird einfach ein Bild oder etwas aus der Wirklichkeit in einen Datensatz übersetzt und dieser Datensatz wird hinterher wieder in ein Bild verwandelt und zwar unter Inanspruchnahme von Software. Und da kann man natürlich irgendwie eingreifen und wer was wie programmiert, wer was wie kalibriert, das beeinflusst das Ergebnis sehr, sehr stark. Und insofern, ja, das hat sich extrem verändert. Das hat sich eigentlich schon mit der Übermittlung der Bilder in Daten verändert. Also es gab mal so eine, als nach 9/11 haben zum Beispiel ganz, ganz viele Zeitschriften ein Bild von James Nachtway benutzt und je nachdem, wie die Zeitschrift gestrickt war, hatte das Bild einen ganz, ganz anderen Farbklang. Also bei Rolling Stone sah es aus wie so ein Schlachtengemälde, da war alles grün-gelb, im Stern war alles irgendwie ganz blau und frisch und so weiter. Und das ist schon jetzt, also durch die Digitalisierung wurde die Interpretation und die Manipulation einfach viel, viel einfacher, ne?
Ich würde da gerne nochmal so eine Komponente hinzufügen, nämlich durch die Digitalisierung haben wir es ja auch schon allein durch die ganzen Smartphones mit mehr Fotos zu tun, mit deutlich mehr Fotos. Entwertet das die professionelle Fotografie oder wertet es sie am Ende sogar vielleicht auch auf?
Naja, das ist, kommt drauf an, wie man drauf guckt. Also letztlich ist ja das, dass alle Leute irgendwie auch bei Facebook die ganze Zeit was schreiben, verändert das die Literatur? Ich glaube nicht. Dadurch, dass irgendjemand bei Facebook was postet, wird jetzt erstmal die Geschichte der Fotografie nicht verändern. Also es gibt, es ist einfach noch ein zusätzliches Medium neben dem gedruckten Papier, das dazu kommt. Und natürlich dadurch, dass eine bestimmte Unmittelbarkeit beim und der Produzent gleichzeitig Rezipient ist und umgekehrt. Das führt natürlich dazu, dass bei bestimmten Ereignissen immer schon irgendein Irrer sein Smartphone zur Hand hat und irgendwie irgendetwas filmt, was dann kurz auf YouTube gepostet wird, was professionelle Fotografen nicht haben. Aber eigentlich die Hintergrundberichterstattung, die natürlich auch sehr viel bei dem, wenn wir jetzt mal wieder auf World Press Foto zurückkommen, eine Rolle spielt, also das Interpretierende, das Nachschauende, das länger Recherchierte, wird davon eigentlich nicht richtig beeinflusst.
Was wünschen Sie sich von Medien im Umgang mit Fotos?
Dass sie die Geschwindigkeit runterfahren und dass sie einfach irgendwie gucken, dass was das stille Bild vom Fernsehen und vom bewegten Bild unterscheidet. Also das heißt, dass das stille Bild irgendwie eine gewisse Eigenzeit braucht und eigentlich in den, also so in diesen Klickshows geht es einfach wahnsinnig, wahnsinnig unter, ne? Also viele Medien versuchen ja Klickzahlen zu generieren und machen dann zu dem, was sie im Print in Auftrag geben, noch eine Klickstrecke, wo dann irgendwie 10 Bilder eigentlich redundant sind und so. Und da kann ich einfach gut drauf verzichten.
Welches Foto hat Sie zuletzt richtig beeindruckt?
Es sind ja immer keine, es sind keine Einzelbilder, bei mir sind es eigentlich immer Arbeiten, also irgendwelche Bücher, längerfristige Projekte. Und bei Einzelbildern ist es wirklich schwer, weil das sind ganz viel so Glückstreffer, die dann also emotional sehr stark sind, und finde ich, es ist einfach interessant zu sehen. Stellt jemand eine These auf und ist in der Lage, diese These quasi mit Fotografie zu argumentieren. Das ist schon eine andere Nummer, als jetzt irgendwie nur, in Anführungsstrichen, nur Medienberichterstattung. Ne? Also ich glaube, dass Fotografie eine Kulturform ist, eine kulturelle Praxis, die ganz ähnlich wie Literatur funktioniert.
Herr Pähler, das war's.
Oh, das ist schade.
Ja, es ist wirklich sehr schade.
Stell dir mal vor, wir würden ein Virtual Reality was mit Medien sein.
360 Grad Sound ist ja auch wichtig irgendwie dann bei dem Thema. Ja. Draußen wird schon gejubelt, als du das vorgeschlagen hast. Ja, das machen wir. Ich baue schon mal die 360 Grad Kamera auf. Bist du bereit, Herr Pähler?
Ja, warte.
Ich komme aus der hinteren Ecke hier, hörst du mich?
Du bist weg.
Nein, hier bin ich, warte, ich bin
Wir haben Herr Pähler in die Virtual Reality abgeschoben. Ich sehe dich nicht mehr.
Wirklich nicht?
Nee.
Ich bin aber noch da, hier, hallo.
Vielleicht, ich höre dich nur noch.
Hallo.
Herr Pähler, wo bist du?
Hier.
Ja. Wir müssen dich wiederfinden. Spätestens bis zur nächsten Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.